Holding Two, der Zweitliga-Podcast mit Paavo Gundlach und Justus Mühlhausen.
Willkommen zurück bei Holding Two, der Zweitliga-Podcast. Ich bin Paavo Gundlach und an meiner Seite habe ich wie immer Justus Mühlhausen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Nach etwas längerer Sommerpause melden wir uns am 10. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison auch mal wieder zu Wort. Und ja, heute wollen wir ein bisschen erstmal uns einen Gesamtüberblick über die aktuelle Situation in Liga 2 verschaffen. Was haben wir denn heute vor?
Genau, wir wollen heute mal ein bisschen ein anderes Format ausprobieren. Und zwar gucken wir uns 5 Teams, die wir uns rausgesucht haben, mal ein bisschen genauer an. Das sind der FC Schalke 04, der 1. FC Köln, der Hamburger Sportverein Paderborn und Hannover 96. Und wollen bei diesen Teams eben uns mal so ein generelles Bild verschaffen und darüber reden. Da gucken wir uns die aktuelle Tabellensituation der Teams an, die letzten Spiele, einige Statistiken zu den Teams, dann positiv oder vielleicht auch negativ auffallende Spieler bei den Teams und natürlich die aktuelle Trainersituation, sodass wir am Ende so eine grobe Einschätzung über die zweite Liga geben können, eben anhand dieser 5 Teams nach den jetzt ersten 10 Spieltagen.
Und starten wollen wir dabei ganz unten in der Tabelle und uns dann Team für Team ein Stück weit nach oben arbeiten, bis wir am Ende dann bei Hannover 96 auf Platz 2 ankommen. Und dementsprechend, ja, ganz unten von den Teams, die du gerade genannt hast, steht mein FC Schalke 04 auf Platz 15.
Genau, mit bisher erst 8 erreichten Punkten, 2 Siege, 2 Unentschieden und 6 Niederlagen. Du hast es angesprochen, es ist, wie wir wissen, dein FC Schalke 04. Wie schätzt du die Lage gerade ein? Was läuft schief, was läuft gut, was kannst du dazu sagen?
Ich glaube, wenn man hier auf alle Schwierigkeiten, die der Verein momentan hat, einzeln eingehen würde, dann würden wir wahrscheinlich morgen noch hier sitzen. Es ist leider, wie immer, ein Riesenscherbenhaufen, vor dem man sich in Gelsenkirchen wiederfindet. Und das fängt natürlich irgendwo auch, oder hängt irgendwo auch wieder mit der Trainerpersonalie zusammen. Man hat früh in der Saison schon reagiert und Karel Geratz vor allem nach internen Schwierigkeiten mit Men Manga freigestellt. Darauf folgte 2 Spiele übergangsweise Interimstrainer Jakob Fimpel und jetzt seit 2 Spielen im Amt Kees van Wonderen.
Und Lass mich kurz einhaken, du hattest Men Manga schon erwähnt. Was man so liest, soll das der neue starke Mann auf Schalke sein. Ist ja auch noch nicht so lange da, kam meines Wissens aus Frankfurt. Gilt als anerkannter Talentscout, ist aber jetzt auf Schalke irgendwie, hat er eine andere Position, oder?
Also auf Schalke ist er jetzt der Sportdirektor und hat dementsprechend jetzt natürlich deutlich mehr Zügel in der Hand, als es vorher in Frankfurt der Fall war. Und ja, Manga kam, als Geratz schon im Amt war. Das ist natürlich, bietet immer Raum für Konflikte, wenn der Sportdirektor neu ist und nicht den Trainer hat, den er haben möchte. Und hat jetzt aber durch die Entlassung von Geratz seinen Willen bekommen. Es gab ja auch Kritik von Manga an einzelnen Aufstellungen von Geratz, warum er die Spieler nicht spielen lassen würde, die Manga im Sommer geholt hat. Und ja, ist dementsprechend jetzt der neue starke Mann auf Schalke, hat mit Kees van Wonderen seinen eigenen Trainer installieren können. Wenn das natürlich schief geht, ist Manga natürlich derjenige, der dann auch an Pranger gestellt wird.
Und genau danach sieht es zumindest an den ersten 2 Spielen mit dem neuen Trainer Kees van Wonderen eben aus. 2 Spiele, 2 Niederlagen, auswärts in Hannover und jetzt eben am Wochenende zu Hause gegen Fürth. Was ich da ganz spannend war, ist, dass die Schalker Fans ja mit Beginn der zweiten Halbzeit, man könnte sagen, die Unterstützung für ihre Mannschaft eingestellt haben. Also man hörte nichts mehr, viele verließen auch nach dem 1:4 ab der 60., 70. Minute das Stadion. Das sind natürlich noch so Zeichen, die will man jetzt auch noch überhaupt gar nicht haben.
Kann ich nur bestätigen, aber man muss auch sagen, ich glaube, vielleicht habe ich auch die Brille natürlich auf, aber ich glaube, die Fans, gerade von Schalke, haben schon eine sehr hohe Toleranzgrenze und eben auch immer in den letzten Jahren sowieso, aber jetzt auch innerhalb dieser Saison schon immer viel mitgemacht und waren ja auch nach den ersten negativen Ergebnissen immer noch positiv, haben die Mannschaft versucht aufzubauen. Aber ich glaube einfach, ist irgendwann so ein bisschen ja, der Punkt erreicht, dass dann die Stimmung jetzt endgültig kippt. Es war ja auch, man konnte auf das 2:0 von Fürth schnell wieder mit einem Anschlusstreffer reagieren, was die Stimmung in Halbzeit 1 schon ein bisschen gerettet hat. Aber schon nach dem 2:0 Fürths waren ja schon die ersten, wir wollen euch kämpfen sehen, Rufe zu hören. Und ja, es trägt einfach nur zum Gesamtbild bei, dass momentan einfach es in allen Bereichen des Vereins nicht stimmt und wenig Zusammenhalt da ist. Und ja, die Mannschaft natürlich jetzt auch in der Pflicht steht, aber dem momentan, wir haben es angesprochen, Platz 15 nicht wirklich nachkommt.
Sehr leidgeprüft, die Schalker Fans in den vergangenen Jahren. Ich glaube, da können alle nur zustimmen. Gibt es denn trotzdem irgendwie was Positives oder Leute, Spieler, die positiv auffallen in den letzten Wochen?
Also in den letzten Wochen, muss man ganz klar sagen, sind diejenigen, die positiv auffallen, Krüger und Bulut. Das sind zwei eigene Gewächse des Vereins. Gerade die Geschichte von Krüger ist ja quasi Bilderbuchgeschichte schlechthin. Seit den Kindertagen Spieler des Vereins. Die ganze Familie ist Schalke-Fan. Alle sind super stolz jetzt, dass er sein Profidebüt gegeben hat. Ja, beide Spieler, die Jakob Fimpel hochgezogen hat in den beiden Spielen, wo er da war. Und auch gegen Fürth, muss man sagen, waren das jetzt wieder beide Spieler, ja, die mit am auffälligsten waren. Und klar, sicherlich auch ein bisschen jung und unbekümmert sind, fordern den Ball. Gerade Krüger, muss ich sagen, finde ich sehr beeindruckend, wie er im Zentrum des Spielfeldes immer wieder den Ball fordert und dann nicht, und was viele gestandene Spieler dann bei Schalke momentan machen, quasi Angst haben, sich aufzudrehen, eine Offensivaktion einzuleiten, sondern den Ball wieder zurückzuspielen. Und Krüger ist wirklich, ich nehme den Ball, drehe mich auf, versuche vorne das Spiel mitzugestalten. Und dementsprechend die beiden, ja, sind wahrscheinlich in dunklen Zeiten auf Schalke die einzigen Lichtblicke momentan.
Was ist mit dem Kapitän? Kenan Karaman, letztes Jahr Topscorer, auch dieses Jahr, glaube ich, zumindest Topscorer. Wie steht es um den? Er war jetzt am Wochenende gelb gesperrt, aber an sich, zumindest Anfang der Saison, auch einer der wenigen Lichtblicke.
Ja, ob er jetzt Topscorer ist, weiß ich gar nicht. Und klar, es gibt auch noch ein, zwei andere Spieler, die ihre Leistung einigermaßen bringen. Moussa Sila, muss man auch zum Beispiel sagen, steht schon oder hat schon einige Saisontreffer auf dem Konto. Die ja, machen ihre Aufgabe einigermaßen ordentlich. Ähnliches gilt für Armin Younes. Da ist der Output noch nicht so gut, wie er manchmal sein könnte vielleicht, aber trotzdem viele sehr, sehr positive Aktionen. Und ja, deshalb, das fasst es ganz gut zusammen, finde ich. Die Offensive hat eigentlich in großen Teilen der Saison bisher immer sehr gut funktioniert. Man konnte sich sehr auf die individuelle Qualität von Sylla, Karaman oder auch eben Younes verlassen. Und ja, die Defensive war eben immer das Hauptproblem. Dafür wurde jetzt Kees van Bonderen geholt. Gegen Hannover sah das einigermaßen in Ordnung aus defensiv. Wenn du dir dann aber natürlich nach 4 Minuten ein Standard-Gegentor fängst, dann wird es natürlich schwer für eine Mannschaft, die defensiven Fußball spielen will. Und wenn du dann in der 88. Minute das erste Mal aufs Tor schießt, dann beraubst du dich zumindest so ein Stück weit deiner eigenen Stärken. Ich finde, Fimpel hatte einen ganz guten Übergang zwischen defensive Stabilität, wo auch nicht alles perfekt war, bei weitem nicht. Aber trotzdem noch der Offensive die Möglichkeiten zu geben, weiter ja, ihre Stärken auszuspielen. Und jetzt unter Kees van Wonderen war es offensiv ein bisschen besser, weil man dann aber auch musste natürlich nach dem Rückstand. Aber sogar da war es jetzt defensiv noch schlimmer als eigentlich in den Wochen zuvor.
Dazu passt natürlich die oder das Torverhältnis der bisherigen Saison der Schalker. 19 erzielte Tore ist Liga-Durchschnitt oben mit dabei, aber 24 Gegentore ist die zweitschlechteste Bilanz der Liga. Nur der Tabellenletzte Regensburg ist noch schlechter. Da ist auf jeden Fall ja deutlich zu sehen, wo es irgendwie hängt und was da in den nächsten Wochen von Kees van Wonderen in den Blick genommen werden muss. Nichtsdestotrotz ist die Lage super brenzlig und nächste Woche geht es nach Ulm, was ja den Titel Krisengipfel, glaube ich, mehr als verdient.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird ein super wichtiges Spiel. Ich bin sehr gespannt. Davor kommt ja jetzt auch noch das Pokalspiel in Augsburg am Dienstag. Wie sich die Mannschaft dort dann schlagen wird. Was sagst du zur Torwart-Thematik auf Schalke? Kees van Wonderen hat sich ja dafür entschieden, 2 Spiele Ron Torben Hoffmann zu geben und 2 Spiele an Justin Hegerin. Fan oder glaubst du, das bringt nur noch mehr Unruhe?
Also ich denke, klar ist das ein Thema, was vielleicht irgendwie noch unnötig Unruhe reinbringen kann, weil du keinen festen Stammkeeper gerade dann hast. Andererseits ist es nur fair für den neuen Trainer, der die beiden Torhüter nicht kennt und wo im Vorhinein nicht klar war so ganz, okay, der ist die klare Nummer 1, der ist die klare Nummer 2, dass er sich selbst ein Bild machen will und deswegen eben halt diese zwei Spieler an jeden erstmal verteilt, um sich selbst anzugucken, wie beide performen und anhand dessen dann im besten Fall natürlich entscheiden kann, wer ist jetzt meine Nummer 1 und wer ist meine Nummer 2. Aber wie gesagt, da das vorher nicht so gegeben war, finde ich das eigentlich eine ganz gute Entscheidung.
Ich muss auch sagen, eigentlich finde ich es eine sympathische Herangehensweise und vor allem fair. Aber das, gerade sowas sind dann natürlich Geschichten, gerade in Zeiten, wenn es nicht läuft, wo sich dann die Presse natürlich drauf wirft. Und dementsprechend kann man schon sagen, er schützt sich selbst vielleicht nicht hundertprozentig, aber aus Sportler- oder menschlicher Perspektive ist es schon fair, beiden eine faire Chance zu geben. Eine Statistik, die ich ganz gern noch nennen würde, die ich sehr bezeichnend finde, ist, Schalke ist die Mannschaft, die die meisten individuellen Fehler hat, die unmittelbar zum Schuss eines Gegners führen. Man ist Platz 1 in der Liga, deutlich, mit, ich glaube, insgesamt 10. Und ich glaube, auf Platz 2 folgt welche Mannschaft auch immer mit 6 Fehlern, die unmittelbar zum Schuss eines Gegners führen. Und das kommt dann natürlich noch erschwerend hinzu. Wenn man dann einigermaßen defensiv mal vernünftig steht, dann haut man sich eben die individuellen Fehler selbst rein. Und ich glaube, du hast es gesagt, zweitschlechteste Defensive der Liga. Das kommt nicht von ungefähr.
Passt auf jeden Fall ins Bild und ich könnte jetzt Paul ins Phrasenschwein werfen, aber ja, Fußball ist immer ein Fehlersport und erklärt dann vielleicht so ein bisschen, warum Schalke gerade defensiv eben gerade so anfällig ist, wenn die eben diese Fehlerstatistik so hoch ist.
Eine Personalie, die ich, bevor wir zum 1. FC Köln kommen, gerne noch ansprechen würde, ist die von Sanchez, junger Innenverteidiger aus Südamerika, einer von den von Ben Manga geholten Spielern, richtig, der im Sommer jetzt neu dazukam. Geratz hat ihn nicht aufgestellt, Manga hat sich unter anderem darüber beschwert. Jetzt hat er seinen eigenen Trainer installiert, der Sanchez auch aufstellt. Und gerade gegen Fürth, muss man sagen, ist er sehr untergegangen. Also gelbe Karte wegen Meckerns, sah bei den Gegentoren nicht wirklich gut aus. Und dann, ja, mit Beginn der zweiten Halbzeit, du liegst 3-1 hinten zu Hause, nimmst dir in der Halbzeit vielleicht nochmal vor, jetzt nochmal rauszukommen und alles rauszuhauen. Und keine 3 Minuten gespielt, fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz. Passiert, ist ein super junger, talentierter Innenverteidiger. Da will ich ihm gar keinen Strick draus drehen, aber ich glaube, insgesamt ist für mich zumindest der Eindruck ganz klar, ich kann verstehen, warum Gerhard sie nicht aufgestellt hat und dann doch wieder lieber auf, auch wenn es ein sehr leidiges Thema ist, den alten Marcin Kaminski gesetzt hat, der auch seine Fehler macht. Aber gerade Sanchez, finde ich, wird in den ersten Wochen in der zweiten Liga ziemlich aufgefressen und kann mir nur leid tun.
Ja, ich glaube, das Leid tun trifft es ganz gut. Ich meine, der Junge ist 20, 2004er Jahrgang und kam jetzt eben im Sommer zu Schalke und auch erst dann nach Deutschland. Neues Land, neue Sprache in dem jungen Alter und dann direkt in so einem heiklen und aufregenden Verein wie Schalke, wo so viel eben los ist und er da direkt mit reingeschmissen wird und dann es auch noch, ja, mittlerweile einfach Abstiegskampf ist. Ich glaube, das ist für so einen jungen Innenverteidiger, der eben, wie gesagt, dann auch noch von woanders kommt, eine super harte Situation. Und jetzt mal gucken die nächsten Wochen, wie sich das entwickelt, jetzt gerade auch nach der Sperre, wie sehr er weiter eingesetzt wird oder ob dann, wie du sagst, man doch auf die bewährten Kräfte wie eben Kaminski baut.
Ja, es bleibt spannend in Gelsenkirchen und ja, die nächsten Wochen werden zeigen, du hast es gerade gesagt, Abstiegskampf ist absolut angesagt. Ob Kees van Wonderen in der Lage ist, den Verein von oder dort unten raus zu manövrieren, aber ja, sollte dem nicht so sein, kann man ganz makaber sagen, gibt er vielleicht Hoffmann 2 Spiele, Hekeren 2 Spiele und dann hat er beide 2 Spiele gesehen und darf seine Koffer selbst schon wieder packen. Aber das werden wir in den nächsten Wochen weiterverfolgen.
Gehen wir weiter und springen der Tabelle auf Position 12. Dort steht der 1. FC Köln mit 12 Punkten. Ich glaube, die Saison der Kölner lässt sich bisher ganz gut zusammenfassen mit dem Begriffspaar Licht und Schatten. Wir haben viele Unentschieden, wir haben auch Siege, wir haben Niederlagen. Wir haben Unentschieden gegen Top-Teams, bisherige Top-Teams wie Düsseldorf oder Karlsruhe. Das Team ist sehr jung. Köln hat ja, wie wir alle wissen, in den letzten 2 Jahren eine Transfersperre auferlegt bekommen und durfte deswegen im Sommer nicht Transfers tätigen. Hat aber dennoch viele Leute aus der letztjährigen Bundesliga-Saison in Köln gehalten und dann noch gezielt auch mit Leuten aus der Jugend verstärkt. Ja, wie gesagt, sie können mal richtig heiß laufen und zu Hause auch mal Braunschweig 5-0 wegschießen. Aber sie können auch wie jetzt gegen Paderborn zu Hause 1-2 verlieren. Haben jetzt auch die letzten 2 Spiele verloren. Und man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Eher nach oben, eher nach unten. Wie siehst du das?
Du hast es richtig gesagt, glaube ich. Viel Licht, aber auch viel Schatten. Und ich glaube, gerade gemessen an den Ansprüchen, die man auch im Vereinsumfeld vor der Saison hatte. Du hast auch gesagt, man konnte große Teile des Kaders zusammenhalten. Ich glaube, die Kölner wurden von ganz, ganz vielen als Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Ich werde gleich auch noch, oder wir werden gleich noch auf ein paar Statistiken eingehen, die auch widerspiegeln, dass die Situation nicht so schlecht ist, wie sie gerade scheint. Aber alles in allem muss man doch sagen, ist es einfach sehr enttäuschend nach, ich glaube, was haben wir gesagt, 10 Spieltagen, jetzt auf Platz 12 zu stehen, entspricht natürlich nicht den Erwartungen eines Aufstiegskandidaten.
Absolut, und deswegen ist da ja gerade auch so ein bisschen, wer weiß, ob von innen oder vermutlich eher von außen, leichte Trainerdiskussion entbrannt. Gerhard Struber ist der neue Mann seit Sommer, kam aus Salzburg. Und ja, wird gerade so ein bisschen hinterfragt, ob er die richtige Wahl war oder ist. Und ob es mit ihm weitergeht.
Ja, ich glaube, da wird ganz entscheidend sein, ob Struber es schafft, die Defensive der Kölner endlich zu stabilisieren. Offensiv sieht das wunderbar aus. Köln stellt die zweitbeste Offensive der Liga, hat die meisten X-Goals, also die meisten erwarteten Tore der Liga, die meisten Schüsse der Liga abgegeben, ist auf Platz 2, was die raumgewinnenden Pässe angeht. Aber gerade defensiv hakt es mächtig. Wir haben einen absoluten Topwert in der Liga von 1,96 XG pro 90 Minuten against. Sprich, die Kölner kriegen erwartet in jedem Spiel 2 Gegentore. Und das ist dann natürlich für jemanden oder für eine Mannschaft, die oben mitspielen will, wenn nicht sogar aufsteigen will, viel zu viel. Also das ist der entscheidende Knackpunkt, wo es gerade bei den Kölnern hakt und was sie in den nächsten Wochen in den Griff kriegen müssen. Ich meine, sie haben mit Urbig ein super Torwarttalent, aber auch der ist häufig einfach, wenn er alleine gelassen wird, machtlos.
Absolut, absolut richtig. Spannend zu sehen, was da Struber noch entwickeln kann in den nächsten Wochen. Wer mir bei Köln bisher positiv auffällt, ist einmal Tim Lemperle und Linden Meiner, die beide auch in der Scorerliste der zweiten Bundesliga relativ weit oben stehen, beide 8 Scorer schon verbucht haben. Lemperle kam im Sommer aus einer Leihe zurück aus Fürth und Meiner ist schon seit 2 Jahren in Köln, vorher in Hannover gewesen. Wie gesagt, beide gut aufgestellt mit Toren, mit Vorlagen. Und ja, wie du auch sagst, nach vorne kreieren sie immer wieder Momente. Dafür sind die beiden ganz entscheidend. Ich denke, nächste Woche ist es ein spannendes Spiel für die Kölner. Eine gute Probe, wo man gerade steht. Man spielt in Berlin bei der formstarken Hertha, die jetzt auch 2-3 Mal gewonnen hat hintereinander. Und da auswärts wird zu sehen sein, wie oder wo eben diese Mannschaft gerade steht. Und wo es dann vielleicht auch danach die Wochen hingeht.
Ja, du hast jetzt schon einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Ich würde noch mal kurz, auch wenn du vorhin schon mal die vergangenen Ergebnisse kurz angesprochen hattest, auf die letzten beiden Spiele eingehen wollen. Gut, ich glaube, die Niederlage in Darmstadt kann man relativ schnell abtun als Totalausfall. Also 5-1 bei wirklich nicht berauschend spielenden Darmstädtern zu verlieren, ist schon wir haben die Defensivproblematik angesprochen, sehr, sehr dramatisch. Und ja, dann hast du Freitagabend Flutlichtspiel gegen eine Top-Mannschaft der Liga, die Paderborn momentan ist. Wir kommen später noch auf sie zu sprechen. machst du ein einigermaßen gutes Spiel. Es ist natürlich auch, es steht lange 0-0, dementsprechend auch ist gut Druck auf dem Kessel. Dann gehst du irgendwann 1-0 in Führung und ja, reißt dir das dann aber innerhalb von 4 Minuten wieder ein, Sven Michel mit einem schnellen Doppelschlag. Und ja, es ist halt ein Mix aus der nicht allzu stabilen Defensive plus dann eben, ja, du hast den jungen Kader angesprochen, den, ja, jugendlichen Leichtsinnigkeiten, würde ich sagen, die den Kölnern manchmal noch zum Verhängnis werden. Alles in allem sehe ich in der Truppe super viel Potenzial. Ich glaube, wir haben ja auch diese Top-XG-Werte angesprochen, wenn die sich noch ein bisschen, wenn sie denen noch nachkommen in den nächsten Wochen, dann glaube ich, wird Köln noch einiges an Boden gut machen. Ja, es sind auch nur, wenn man auf die Tabelle guckt, 7 Punkte Rückstand auf Platz 3 und 2 und dementsprechend sicherlich auch noch nichts verloren. Aber ich glaube, dann sollten sich die Kölner ranhalten. Schleunigst, du hast das nächste Spiel gegen Hertha erwähnt, sollten sich anstrengen, demnächst anzufangen, Punkte zu sammeln. Kommen wir zum Hamburger Sportverein. Der Dino der zweiten Liga, könnte man mittlerweile fast sagen. Sah die letzten Spiele eigentlich ganz gut aus und dann gab es jetzt, ja, doch eine deutliche Niederlage.
Vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, dass Hamburg jetzt auf Platz 5 ist und 18 Punkte hat. Aber mach weiter.
Sicherlich relevante Information, wobei am Ende der Saison natürlich die Tabellenposition entscheiden wird.
Phrasenschwein.
Kommen wir zurück zum Spiel am Wochenende. Trotz zweier Treffer, Davy Selkes, schafft es der HSV nicht auswärts bei der SV Elversberg zu gewinnen und muss sich am Ende mit 4-2 geschlagen geben. Davor sah es ganz gut aus. Man hatte in den 6 Spielen vor Elversberg keine einzige Niederlage einstecken müssen. Gerade die Partien 3-0 auswärts in Düsseldorf, da natürlich noch mit Robert Glatzel, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Und auch der 3-1 Heimsieg gegen Magdeburg, beides Teams, die auch bisher guten, erfolgreichen Fußball in der Liga spielen. Ja, war man eigentlich auf einem guten Weg. Und der HSV wäre aber nicht der HSV, wenn dann nicht auf einige gute Partien bald wieder ein Ausrutscher folgen würde.
Ja, es ist wirklich gefühlt immer dasselbe beim HSV. Das ist jetzt die wievielte Saison in der zweiten Liga?
Müsste die 7. sein.
Die 7. schon, crazy. Weil es ist wirklich, also du hast immer wieder diese guten Momente, du hast Spiele, wo du gewinnst, auch gegen andere Top-Teams gewinnst, egal ob heim oder auswärts, aber du schaffst es nicht über einen längeren Zeitraum Stabilität und Konstanz reinzubringen. Jetzt gestern verliert man eben 4-2 in Elversberg, nachdem man eben diese 6 Spiele hatte, wo man nicht verloren hat. Und es passt irgendwie ins Bild, es passt ins Bild der letzten Jahre, wo man immer wieder dann am Ende knapp gescheitert ist und ja, Steffen Baumgart war eben angetreten, um das zunichte zu machen und eben nicht mehr knapp zu scheitern, sondern den Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen. Und ja, es sieht jetzt wieder so aus, als könnte es eine ziemliche Hängepartie werden. Der Kader ist gut, sie haben viele gute Leute, sie haben schon viele gute Spiele abgeliefert. Aber wenn eben immer wieder diese Rückschläge kommen, wie jetzt in Elversberg, dann wird es ganz schwierig, dass man da von oben die Liga bestimmen kann und irgendwie souverän aufsteigt. Ja, da sehe ich irgendwie ganz, ganz viel Potenzial, dass es wieder so laufen könnte wie die letzten Jahre auch.
Der wichtige Mann im Spiel des HSV schlechthin ist natürlich Robert Glatzel. Bereits 7 Saisontreffer erzielt und fehlt ja jetzt schon seit bereits 2 Spielen. Ist immer noch trotzdem auf Platz 1 oder auf einem geteilten ersten Platz der Torjägerliste. Mit ihm ging dann natürlich oder geht dem HSV natürlich, ja, wie gesagt, der Zielspieler schlechthin verloren. Der HSV überperformt seine XG auch ein Stück weit. Und das ist natürlich manchmal Glück, aber sicherlich im Falle von Robert Glatzel auch einfach auf die Spielerqualität zurückzuführen. Und ja, man hat natürlich Davy Selke oder Königsdörfer. Mit denen hat man 2 andere Spieler, die auch schon bei 6 beziehungsweise 5 Saisontoren stehen. Und die jetzt eben in der Pflicht sind, den Ausfall Glatzels aufzufangen. Und gerade Königsdörfer ist ja furios in die Saison gestartet mit seinem Doppelpack beim Auswärtserfolg am ersten Spieltag in Köln, den perfekten Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt, hat dann längere Zeit wieder nicht getroffen gehabt, meine ich, und läuft jetzt wieder so ein bisschen heiß. Davy Selke jetzt natürlich auch in anderer Rolle mehr als Zielspieler gesucht vorne nach dem Ausfall Glatzels. Ja, es wird spannend zu sehen sein, ob auf Dauer in den nächsten Wochen der HSV es schaffen wird, Glatzel adäquat zu ersetzen.
Gerade bei Selke bin ich sehr gespannt, ob er das, was er jetzt die ersten Wochen gezeigt hat und auch gerade in den letzten 2 Wochen, seitdem Glatzel ausgefallen ist, ob er das jetzt auch über einen längeren Zeitraum beweisen kann, dass er noch so treffsicher ist und eben genauso scored wie jetzt in den letzten 2 Wochen. Die sehr treffsicheren Torschützen zeigen aber auch, warum der HSV momentan das mit Abstand beste Torverhältnis der Liga hat, plus 11. Sonst hat niemand ein positiv zweistelliges Torverhältnis. Genau, und auch hier erwartet uns nächste Woche vielleicht eine richtungsweisende Partie. Der HSV empfängt zu Hause den 1. FC Nürnberg, die jetzt unter Miro Klose ja immer besser in Fahrt kommen und jetzt zuletzt am Wochenende ja auch 8:3 gewonnen haben gegen den Jahn Ringsburg. Und da wird es sehr darauf ankommen, ob eben ein Davy Selke sich weiterhin so treffsicher zeigt und ob der HSV die in Fahrt kommende Nürnberger Offensive nach den letzten 8 Toren nun in den Griff bekommt.
Wir freuen uns in dem Spiel auf ein Offensivspektakel. Es trifft die erstbeste Offensive der Liga. Wir haben darüber gesprochen, die des HSV, auf die des Clubs, die zweitbeste Offensive der Liga.
Ja, wir freuen uns, kann man glaube ich so sagen.
Wir freuen uns auf viele Tore.
Und dann machen wir einen Cut beim HSV und gehen nochmal 2 Plätze nach oben in der Tabelle und landen auf Platz 3 beim SC Paderborn, der da überraschenderweise oder nicht überraschenderweise jedenfalls mit 19 Punkten liegt und jetzt am Freitag auch den nächsten wichtigen Erfolg eingefahren hat und 2:1, wir hatten schon mal thematisiert, in Köln gewonnen hat. Und genau dieses Spiel in Köln zeigt für mich einfach einmal wieder, warum der SC Paderborn seit Jahren so ein gutes Zweitligateam ist, ein etabliertes Zweitligateam ist und immer wieder jeden ärgern und schlagen kann und oben mitspielt und es auch diese Saison tun wird. Man liegt 1-0 hinten auswärts vor 50.000 in Köln bei einem der vor der Saison genannten Aufstiegsfavoriten und lässt sich davon aber überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und schießt durch Joker Sven Michel, du hast es schon mal erwähnt heute, einfach noch 2 Tore und gewinnt dann das Spiel. Und ja, Lukas Kwasniok, der Trainer, macht da einfach seit Jahren eine gute Arbeit, sehr beständig. Und für mich ist Paderborn deswegen einfach ein ernsthafter Contender dieses Jahr im Aufstiegsrennen.
Mit Lukas Kwasniok steht in Paderborn natürlich ein Mann an der Seitenlinie, der einen sehr intensiven Fußball spielen lässt. Paderborn ist die Mannschaft mit den meisten intensiven Läufen in der zweiten Liga, ist auch, was die Laufdaten allgemein angeht, sehr, sehr weit vorne vertreten in der zweiten Liga. Und ja, dieser hohe Aufwand, den die Paderborner Woche für Woche betreiben, zahlt sich aus. Erst eine Saisonniederlage, ich glaube, letzten Spieltag verloren mit 3:0 recht deutlich gegen Kaiserslautern, aber davor unentschieden gegen den HSV, Pflichtsieg gegen Regensburg und davor ein Sieg auch gegen die starken Hannoveraner. Und alles in allem einfach, Paderborn macht ihre Hausaufgaben still und leise und ist irgendwie wie so häufig auf einmal wieder sehr, sehr weit oben im Aufstiegsrennen zu finden. Ob sie das dieses Jahr bis zum Ende halten können, wird sich zeigen. Aber ich glaube, ein guter Grundstein wurde dafür definitiv an den ersten 10 Spieltagen gelegt.
Das heißt, wir gehen so weit, dass wir sagen, Paderborn nächste Woche zu Hause gegen Braunschweig muss eigentlich fast schon Pflichtsieg sein für Paderborn, oder? Wie beide Teams aktuell drauf sind. Paderborn zu Hause, das müssen sie gewinnen.
In der aktuellen Form gehe ich da zu 100% mit. Also Braunschweig tief unten im Abstiegskampf, Platz 16. Paderborn ebenfalls auf dem Relegationsplatz, aber am anderen Ende des Tableaus. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass der SCP in dem Fall oder in dem Spiel seiner Aufgabe gerecht werden wird und die nächsten Punkte im Aufstiegskampf sammeln wird. Bevor wir jetzt zum letzten Team kommen, zu Hannover 96, würde ich noch mal ganz kurz erwähnen wollen, dass ich es sehr spannend finde, dass, und das betrifft jetzt nicht nur den SC Paderborn, sondern viele der, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, unscheinbaren Teams im oberen Tabellendrittel. Die Trainer sitzen schon im Vergleich zu anderen Vereinen ziemlich lange im Sattel. Christian Eichner beim KSC, seit 2020 im Amt. Wir haben über ihn gesprochen. Lukas Kwasniok, seit 2021 im Amt. Daniel Thun. Ob Düsseldorf jetzt eins der kleineren Teams ist, sei mal dahingestellt. Ich würde eher sagen, nein. Aber auch seit 2022 im Amt. Sind erst 2 Jahre, aber ich glaube, gerade im modernen Fußball ist es nicht selbstverständlich. Und ich finde es schön zu sehen, dass ich auch sowas auszeichnen kann. Und dass Teams auch für ihre Kontinuität, gerade auf der Trainerposition, belohnt werden und eine wirklich gute Rolle dieses Jahr spielen.
Ja, da können deine Schalker nur von träumen. Ne?
Du sprichst es an. X viele Trainerwechsel Jahr für Jahr. Und auch da muss ich sagen, losgelöst vom Verein, finde ich es gut, dass sowas dann auch tabellarisch abgestraft wird.
Kommen wir nun zu unserem letzten Team für heute, Hannover 96, die sich an diesen Wochenenden auf Platz 2 vorgeschoben haben. Ebenfalls wie Paderborn mit 19 Punkten, aber eben mit dem besseren Torverhältnis. Bei Hannover fällt erstmal auf, was sie für eine große Differenz zwischen Heim- und Auswärtsspielen haben. Hannover hat in 5 Heimspielen 5 Siege geholt und dementsprechend 15 der 19 Punkte zu Hause geholt. Spricht einerseits für die Festung in Hannover, andererseits natürlich auch für eine gewisse Auswärtsschwäche. Andererseits gewann man eben jetzt 3:0 in Magdeburg am heutigen Sonntag und kletterte eben, wie ich sagte, auf Platz 2 dadurch. Und zeigt vielleicht, dass man hier irgendwie dran gearbeitet hat, wie auch immer man an sowas arbeiten kann, aber dass man zumindest jetzt auch in der Fremde gegen ein gutes Team souverän gewinnen kann. Und ja, vielleicht bei Hannover nach Platz 5 in der letzten Saison, vielleicht ist diese Saison einfach der nächste Schritt und man spielt noch mehr um den Aufstieg mit und hat vielleicht auch Chancen, am Ende unter den Top 3 zu stehen. Wie siehst du das?
Ich glaube, und ja, da werde ich mich jetzt auch wieder im Phrasenschwein verewigen dürfen, falls man das so sagen kann. Offensiven gewinnt Spiele, Defensiven gewinnen Meisterschaften. Und ich glaube, genau das ist die Prämisse, nach der Hannover in der bisherigen Saison agiert. Ein Thema ist sicherlich, wie du gesagt hattest, die Heimstärke und Auswärtsschwäche, die sie ja jetzt ausgleichen konnten. Aber gerade die Defensive ist das Prunkstück der Hannoveraner. Also ich glaube, 6 Gegentore nach 10 Spielen ist mit Abstand der beste Wert in der gesamten Liga. 6-mal schon zu 0. Man hat natürlich mit Zieler einen ehemaligen Weltmeister im Tor, der aber auch, obwohl er jetzt schon seit Jahren wieder in der zweiten Liga spielt, ein wirklich guter Schlussmann ist, sicherer Rückhalt für die Hannoveraner Spiel für Spiel. Und auch in den letzten beiden Spielen schon wieder kein Gegentor. Davor gab es den Ausrutscher im Derby gegen die Braunschweiger. Das hat den Hannoveraner natürlich sicherlich sehr wehgetan. Aber auch im Spiel davor gegen einen aktuell wieder erstarkten Club auch kein Gegentor kassiert. Die Defensive ist, wie gesagt, das, wo Hannover definitiv mit zu überzeugen weiß.
Auch für mich ist Torhüter Ron-Robert Zieler eine der herausragenden Säulen dieser bisherigen Hannoveraner Saison. Nicht umsonst ist er der Torwart mit dem besten Kicker-Notenschnitt. Und dazu finde ich aber, sollte man auch noch den anderen Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg erwähnen, der jetzt auch in seinem 2. Jahr für Hannover immer mehr zu überzeugen weiß. Und ich glaube, wenn du da so jemanden hast mit der Erfahrung, kann dir das wirklich weiterhelfen. Und man sieht ja auch, dass es irgendwo funktioniert mit der starken Defensive. Und ich glaube, mit Zieler und Halstenberg zusammen ist das einfach ein gutes Gerüst, auf dem man in Hannover jetzt weiter probiert aufzubauen.
Das Gerüst wird sicherlich noch ergänzt von Phil Neumann, bisher jedes Spiel über 90 Minuten gemacht, Simon Royer, Enzo Leopold, Nicolo Tresoldi, super junges Talent, auch für die U21 Deutschlands im Einsatz gewesen vor einigen Wochen. Also Hannover hat insgesamt schon einen sehr, sehr guten Mannschaftskern und Stefan Leitl experimentiert auch nicht allzu viel. Hannover erst 19 Spieler in dieser Saison eingesetzt. Ich meine, das ist der Tiefstwert in der gesamten Liga und setzt aber trotzdem zeitgleich zwischen ein, zwei talentierten Spielern auf Erfahrung. Hat den ältesten Startelf-Durchschnitt in der gesamten Liga von 27,2 und in dem Fall kann man sagen, Erfahrung zahlt sich aus.
Die nächsten Euro ins Phrasenschwein, ja. Und auch hier guckt man es natürlich noch an, wie es bei Hannover weitergeht. Nächste Woche hat man das Spitzenspiel, kann man durchaus so betiteln, gegen den Karlsruher SC. Ich denke mal, auch das wird für beide ein gutes Spiel sein, um zu sehen, wo beide stehen. Ich denke, Hannover spielt zu Hause und möchte dementsprechend auch seine 5-Spiele-5-Siege-Serie ausbauen. Karlsruhe jetzt am Wochenende mit der ersten Niederlage. Und ich denke, auch da kann man sich darauf freuen, zu schauen, wie es eben für beide weitergeht und wer sich da eben bei den beiden durchsetzt.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, damit können wir die Akte 96 zumachen. Ganz kurz vielleicht noch über die zweite Liga im Generellen. Ich muss sagen, ich finde es einfach, deshalb machen wir natürlich auch den Podcast, aber einfach nach wie vor einfach eine klasse Liga. Also auch dieses Jahr und gerade jetzt der vergangene Spieltag. Ich habe dir geschrieben, wollen wir vielleicht über einzelne Spiele sprechen oder über das Gesamtbild lieber? Weil, also, ich hätte gar nicht gewusst, wo wir dieses Wochenende hätten anfangen sollen. Wir haben über Köln und Paderborn gesprochen, Nürnberg gewinnt 8-3, Karlsruhe mit der ersten Saisonniederlage, das Schalke-Drama, der HSV lässt Punkte, Düsseldorf verliert zu Hause dramatisch mit 3-4. Also es gab schon einige Partien dieses Wochenende, über die man wieder einiges an Worten hätte verlieren können. Ich kann für mich nur sagen, ich bin froh, dass wir wieder zurück sind und in einer spannenden zweiten Liga uns jetzt wieder reinfuchsen.
Ja, die Liga macht Bock, absolut. Die vielen Tore sprechen für sich und generell, dass die Liga einfach so ausgeglichen ist, wie sie es eben ist. Wir haben kein Team, was groß vorneweg marschiert. Jeder hat schon mal verloren, jeder lässt Punkten, jeder lässt Federn. Und gefühlt kann auch fast jeder jeden schlagen. Und wir haben jedes Wochenende eben wieder eine Überraschung. Und deswegen sehr spannend und einfach eine sehr, sehr ereignisreiche Liga, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen.
Wir bleiben am Ball, ihr hoffentlich auch. Und schaltet dementsprechend auch in der nächsten Folge Holding 2, der Zweitliga-Podcast, wieder ein. Wir bedanken uns für heute, fürs Zuhören. Machen den 10. Spieltag der zweiten Bundesliga zu. Und ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, ich kann für uns beide sprechen und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Holding auf 2. Jeden Fall. Und ja, macht's gut.
Ciao.
Das war Holding 2, der Zweitliga-Podcast mit Pavo Gundlach und Justus Mühlhausen. Audioproduktion Erik Baumgartner.
Und ja, wir halten die Schnauze.